Die Grünen kommen vorbei, reißen einem die Heizung raus und man weiß nicht, wie man die neue bezahlen soll. Gar nicht so einfach, mal irgendwie locker zu reden als Politikerin oder Politiker und mal zu sagen, was man denkt, weil man immer Angst haben muss, wenn man eine Stunde redet und da drei falsche Sätze dabei sind, dass man am Ende irgendwie der Depp der Nation ist.
Also haben Sie so ein bisschen das Gefühl, die da oben sind ein bisschen abgehoben?
Ja.
Amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei alleine regieren könnten? Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Und auch dieses Mal fragen wir uns das. Aline Abboud, mein Name. Schön, dass ihr dabei seid. Und gegenüber von mir sitzt der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt. Herzlich willkommen zur absoluten Mehrheit.
Hi.
Wir müssen mal ganz schnell Ihre Biografie durchgehen, weil die ist ja gar nicht mal so kurz. Sie sind 36 Jahre alt. Sie sind, wie ich, auch Ossi, also aus Neubrandenburg, glaube ich, in Treptow-Köpenick aufgewachsen, haben querbeet Chemie, Verwaltung und Soziologie studiert, sind Abgeordnete im Europaparlament, aber vor allem kennt man sie durch ihren Aktivismus. Und jemand, der sie nicht kennt, was würden Sie mir antworten auf die Frage, was Sie aktivistisch machen?
Ja, momentan bin ich natürlich vor allem Politiker, das füllt meine Tage ganz gut. Seit 2019 bin ich im Europäischen Parlament, aber ich habe davor viel mich mit Flucht und Migration beschäftigt und war zum Beispiel auf dem zentralen Mittelmeer bei der Seenotrettung oder habe Leave No One Behind mitgegründet oder die Carbon-Luftbrücke und versucht da so ein bisschen eine Brücke zwischen Zivilgesellschaft und Politik zu schlagen.
Und woher kommt Ihr Interesse am politischen Aktivismus? Also sind Sie damit irgendwie groß geworden?
Groß geworden würde ich nicht sagen, aber ich hatte schon früh das Gefühl, dass irgendwie viel falsch läuft und man eigentlich gucken muss, was kann man dagegen tun. Und da ist das, was man wahrscheinlich so als Aktivismus beschreibt oder auch humanitäre Hilfe, irgendwie ein ganz gutes Mittel, wo man auch vielleicht manchmal sogar mehr als in der Politik sieht, was man eigentlich so den ganzen Tag macht, wenn man direkt Menschen helfen kann.
Ich glaube, es gibt ja Momente, da passiert, also bei vielen zumindest, so eine Art Politisierung. Für unsere Community war das vielleicht die Flüchtlingswelle 2015 oder Black Lives Matter 2020. Also Momente, in denen sich viele gedacht haben, das geht nicht mehr so, ich muss jetzt laut werden. Können Sie sich an so einen Politisierungsmoment auch erinnern?
Ja, auf der einen Seite war es schon in der Schule so, in Treptow-Köpenick, wo auch die NPD-Parteizentrale damals war, dass wir irgendwie auch in der Schule gemeinsam Nazis doof fanden. Das hat mich auf jeden Fall politisiert. Aber im Studium, als ich angefangen habe, Chemie zu studieren, gab es große Bildungsproteste oder die Planung für Bildungsproteste. Es gab gerade die Umstellung auf das Bachelor-Master-System und man hatte irgendwie so das Gefühl, dass in dieser Umstellung am Ende sehr viel engstirnige Leistungen, alles programmiert wird, dass man versucht, möglichst schnell sehr viel Wissen in die Köpfe der jungen Menschen zu prügeln und man ganz konkret im Chemiestudium dann zum Beispiel irgendwie das Gefühl hatte, wenn man nicht nachts noch bis morgens um 3 das physikalische Chemiebuch liest, macht man irgendwas falsch. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich auch gar nicht schlecht ist, vielleicht mal im Soziologiekurs zu schauen oder mal ein anderes Buch zu lesen, als sich nur auf Chemie zu konzentrieren, weil man da ja auch manchmal ein bisschen das Gefühl hat, selbst zum Fachidioten zu werden, wenn man gar nicht mehr rechts und links schaut. Und das hat mich, glaube ich, politisiert, zu gucken, wie kann man auch in der Bildungspolitik dafür sorgen, dass man irgendwie mündige Bürgerinnen und Bürger produziert und auch selbst jemand wird, der sich mit anderen Sachen auseinandersetzt als dem Thema, was ihn gerade interessiert.
Ja, also es klingt so ein bisschen nach weniger Leistungsdruck während des Studiums.
Ach, Leistungsdruck ist, glaube ich, gar nicht das Hauptproblem. Es ist so ein bisschen die Frage, kann man eigentlich nochmal selbst entscheiden, was man lernen will? Und kann man überhaupt sich selbst bewusst werden, wer man werden will und wo man sich hin entwickeln möchte? Und ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel von außen vorgegeben wird und man wenig freie Entfaltungsmöglichkeiten hat.
Haben Sie noch irgendwas mit Chemie in Ihrer aktuellen Laufbahn zu tun?
Ja, im Chemiestudium lernt man recht schnell, dass eigentlich alles Chemie ist. Deswegen hat man natürlich tagtäglich damit zu tun, aber jetzt fachlich ehrlicherweise nicht.
Ja. Um die Politisierung und die Vision unserer Gäste und Gästinnen besser zu verstehen, fragen wir nach immer nach einem Zitat. Das kann jetzt auch aus dem neuesten Beyoncé-Album sein oder vom ersten Bundeskanzler sein. Alles ist möglich. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe ein Zitat von Walter Scheel mitgebracht und das Zitat ist, Aufgabe eines Politikers kann es nicht sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen, dann das Populäre zu tun. Aufgabe eines Politikers ist es, das Richtige zu tun und es dann populär zu machen.
Und denken Sie, dass die Grünen nach dieser Maxime handeln?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich halte auch gar nicht so viel dafür, sozusagen die Kategorie die Grünen oder die CDU oder so aufzumachen. Am Ende sind es ja ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Funktionen. Aber für mich ist dieses Zitat eigentlich auch Richtschnur und ich versuche ein bisschen danach zu handeln, dass man eben nicht einfach guckt, wo steht die öffentliche Meinung gerade, sondern wie kann man sich selbst erstmal eine gute, fundierte Meinung bilden und wie kann man dann dafür werben, besonders in der Migrations- und Asylpolitik, die ich viel betrachte und versuche da Politik zu machen, ist es aus meiner Sicht so, dass wir eben nicht nach dem handeln, was Walter Scheel sich da vorgestellt hat.
Interessant, dass Sie das sagen, weil wenn man jetzt so auf die Grünen schaut, ich meine, Sie sind ja trotzdem in einer Partei, auch wenn Sie sagen, jeder Einzelne handelt für sich selbst. Ja. Ich meine, die Grünen hatten ja oder standen ja sehr unter Kritik, dass sie doch eine sehr strenge Migrationspolitik zustimmten im letzten Jahr. Und ich meine, da könnte man ja auch sagen, naja, sie haben sich ja doch dann nicht nach diesem Zitat gewendet, sondern sind dann eher sozusagen nach dem gegangen, was von außen auf sie einwirkte oder vielleicht auch die Opposition etc., was sozusagen das Volk wollte.
Ja, ist, glaube ich, eines der Probleme in der Partei gerade, dass man vielleicht gar nicht so offensichtlich weiß, wofür die Grünen dort stehen. Auf der einen Seite haben sie zum Beispiel in der Bundesregierung dann einem gemeinsamen europäischen Asylsystem oder der Reform dieses Systems zugestimmt. Wir im Europaparlament haben in weiten Teilen dagegen gestimmt und ich glaube schon, dass man da merkt, dass es für insbesondere Spitzenpolitikerinnen und Politiker aktuell gar nicht so leicht ist, in der Öffentlichkeit halbwegs seriös über das Thema zu reden, sich anzuschauen, was sind gerade die Probleme, sondern dass da sehr viele Probleme auch teilweise herbeigeredet wird und das dann dazu beiträgt, dass man die vorhandenen Probleme gar nicht mehr so richtig löst. Könnte man jetzt über Abschiebung nach Afghanistan, Bezahlkarten und so weiter reden. Da glaube ich, rennen wir eigentlich der Debatte sehr hinterher und gucken, wie kann man Menschen davon überzeugen, dass wir auch wollen, was sie vielleicht in der Mehrzahl wollen. Und wir gucken uns zu wenig an, wie wir eigentlich Politik so gestalten können, dass dann diese krisenhafte Wahrnehmung vielleicht auch abnimmt, aber dass man eben auch konkret Integrationsprobleme vor Ort zum Beispiel angeht.
Naja, wenn ja, wie deuten Sie denn dann die enttäuschten Wahlergebnisse der letzten Europawahl? Also die Grünen gelten ja bei der Europawahl als die Verliererpartei. Ich meine, Sie haben natürlich jetzt so ein paar Themen aufgezählt, die einfach gerade eine sehr große Rolle spielten und immer noch spielen, sowohl bei den Jungen als auch bei den Alten. Sie haben 11,9% Stimmen erhalten, im Vergleich zur letzten Europawahl 2019 mit 20,5%. Da waren Sie die zweitstärkste Kraft. Jetzt ist das die AfD. Haben Sie das persönlich kommen sehen? Ich meine, Sie sind ja schon ein Verfechter liberaleren Migrationspolitik, vielleicht im Vergleich auch zu anderen KollegInnen von Ihnen.
Ja, wir können gleich nochmal über Migrationspolitik reden, aber zu dem Wahlergebnis, ich glaube, es war klar, dass man also das Wahlergebnis von 2019 nicht ganz so leicht halten kann. Es waren im Wahlkampf viele bundespolitische Themen relevant, was ich auch aus europapolitischer Sicht für sehr schade halte. Ich glaube, können wir uns sozusagen gemeinsam in den Parteien an die Nase fassen, aber man muss auch nochmal medial schauen, wie es eigentlich sein kann, dass das Europawahlergebnis dann zum Beispiel in Talkshows, ARD und ZDF ausschließlich von Bundespolitikern bewertet wird und niemand von denen, die dort kandidiert haben oder gewählt wurden, dann eingeladen wird. Aber ich glaube, es gibt so offensichtliche Veränderungen seit 2019. Damals war das Thema Klimapolitik sehr, sehr relevant und das ist einfach technisch so, dass wir davon profitieren, weil man uns am meisten zutraut, dort dann Antworten zu haben. Es gibt aber auch ein paar weniger offensichtliche Gründe, wo ich glaube, dass wir als grüne Partei, aber vielleicht nicht nur als Grüne, sondern auch als demokratische Parteien insgesamt wieder mehr Orientierung bieten müssen und uns mal trauen müssen, auch ehrliche Debatten zu führen.
Aber Sie sagen jetzt, dass Sie mit Klimapolitik besonders punkten. Das trifft ja eigentlich nicht mehr so zu. Also gerade jetzt bei den aktuellen Wahlen sind Sie ja da ziemlich abgerutscht bei diesem Thema. Also laut Daten von Infratest, DIMAP, hinter Friedenssicherung, soziale Sicherheit und Zuwanderung ist Klima nur noch knapp auf Platz 4. Also gerade bei dem wichtigsten Thema, was ja eigentlich die Grünen ausmacht, haben Sie massiv Kompetenz und auch Vertrauen verloren. Also ich meine, wie wollen Sie das denn wieder zurückgewinnen, beziehungsweise haben Sie das Gefühl, Sie müssten sich jetzt damit doch erstmal arrangieren, naja, Klima müssen wir jetzt hinten anstellen, weil einfach die anderen Themen gerade wichtiger sind?
Die eine Frage ist ja, welche Themen sind für die Gesellschaft gerade sehr relevant, und das andere ist, welche Kompetenz hat die Partei bei den jeweiligen Themen, und in der Tat ist das Thema Klimapolitik dort zurückgefallen und wir sind auch an anderen Zahlen bei der Kompetenz zurückgefallen, und ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass man jetzt in der Regierungszeit auch selbst einige Fehler gemacht hat. Ein bisschen kommunikativ, aber gar nicht
welche
nur kommunikativ.
Wären das?
Naja, ich glaube, diese ganze Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ist recht offensichtlich. Also da wurde in einem frühen Entwurfsstadium dann ein Gesetzentwurf geleakt, muss man sagen. Und wenn dieser Gesetzentwurf so umgesetzt worden wäre, was glaube ich niemand so richtig wollte, aber wenn das so gekommen wäre, dann hätte das massive Einschnitte für viel zu viele Menschen bedeutet. Und ich glaube, wir müssen uns schon klar machen, dass diese Transformation, die uns bevorsteht, nur funktionieren wird, wenn man den Menschen auch die Sicherheit gibt, dass man sie mit diesen Herausforderungen dann nicht alleine lässt. Also vereinfacht gesagt, dass man also dann ein bisschen den Eindruck hatte, die Grünen kommen vorbei, reißen einem die Heizung raus und man weiß nicht, wie man die neue bezahlen soll.
Der Heizhammer,
das ist natürlich dann auch so ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, kampagnenmäßig auch breitgetreten worden, aber man hat eben auch den Anlass gegeben, da so ein bisschen an, ja, gar nicht die Sicherheit zu appellieren, dass wir das gemeinsam schaffen mit der Transformation, sondern zu sagen, so, das muss jetzt, wir haben so viel Zeit verloren, jetzt muss es schneller gehen und ihr müsst jetzt mal mitmachen. Und ich glaube, so funktioniert dann Politik auf Dauer nicht. Also alle wissen eigentlich, breite Mehrheit weiß, man muss dort etwas machen, Klimakatastrophe, ein großes Problem. Aber dieses Problembewusstsein, was zum Beispiel 2019 dann von Fridays for Future in der Gesellschaft geschaffen wurde, da hat die Politik dann die Aufgabe, die Lösung anzubieten, wo man dann auch breite Mehrheiten braucht, dass es ein Lösungsbewusstsein dafür gibt. Und da muss ich sagen, haben wir in der Ampel, die Regierung davor und hoffentlich die nächste nicht mehr, aber bisher eben versagt.
Okay, das ist natürlich ein Kritikpunkt, den Sie auch sich selber sozusagen als Partei zuwerfen. Ein weiterer Tiefpunkt ist, das darf man ja auch nicht vergessen, die Grünen waren ja auch eigentlich immer eine Partei, die gerade bei jungen Menschen sehr gut ankam. Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen geändert. Von den unter 30-Jährigen haben 2019 noch ganze 30% die Grünen gewählt und jetzt sind es, oder bei der Europawahl waren es 12%. Dann haben auch die kleinen Parteien die Grünen ziemlich abgehängt. Also Volt wird Ihnen wahrscheinlich was sagen. Tierschutzpartei, tatsächlich auch die Partei, die haben insgesamt mehr als die Grünen. Sehen Sie jetzt die Kleinpartei als Konkurrenz oder müssen Sie sie jetzt als Konkurrenz sehen? Ich meine, Sie arbeiten ja nun mal im Europaparlament, also da haben Sie ja mit denen auch zu tun.
Ja, ich kenne auch den Damian Böselager sehr gut, der war ja bei uns in der Fraktion.
War ja auch schon zu Gast. Ja.
War, genau, ich glaube letzte Woche zu Gast, und es ist am Ende, also glaube ich, für politische Parteien sehr gut, Konkurrenz zu haben. Also wenn man das Gefühl hat, man kann im Elfenbeinturm, was dann immer gesagt wird, sich einfach hinsetzen und ausklamüsern, wer jetzt hier welches Stück vom Kuchen kriegt und dann ist alles gut, dann führt das vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man sich nicht mehr so genau darum kümmert, wo gerade die Probleme in der Bevölkerung sind, was eigentlich gerade die Fragen sind, wo der Schuh drückt, was man lösen muss, was man vielleicht auch selber ändern muss, sondern gefällt sich dann in dieser Situation vielleicht auch selbst. Und deswegen glaube ich, dass man auf der einen Seite natürlich sagen kann, dass Konkurrenz nervt. Es wäre schön, wenn man immer alle Sitze alleine bekommt, aber das wäre dann irgendwie nicht mehr so richtig demokratisch. Also eigentlich funktioniert dieses Parteiensystem ja so, dass man am Ende auch konkurrieren muss um die besten Antworten und Lösungen. Hoffentlich bald nicht mehr so populistisch wie gerade, aber ich finde das sehr befruchtend, dass es auch kleine Parteien gibt, die dann eben sagen, Mensch, wir haben ja auch Antworten, ihr könnt hier nicht irgendwie den Kuchen immer unter euch aufteilen. Und wenn diese Parteien dann mehr Zuspruch bekommen, dann stört das erstmal nicht so doll. Es ist ja auch okay, wenn Leute andere Parteien wählen manchmal. Es ist aber hoffentlich ein Anreiz, sich auch selber zu überlegen, wie man Wählerinnen und Wähler eben auch von dort zurückgewinnen kann.
Migration war ja schon ein Thema jetzt bei uns bis hierhin. Und damit starten wir die erste Maßnahme.
Ein UN-Bericht von 2024 zeigt, dass weltweit rund 117 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Es ist demnach entscheidend, dass sowohl nationale als auch europäische Politikmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Flüchtlingssituation zu bewältigen. Der mangelnde Bürokratieabbau und Defizite in der Digitalisierung behindern jedoch die erfolgreiche Integration. Die Zahl der Asylentscheidungen hält nicht mit der Anzahl der Anträge Schritt, was zu einem wachsenden Bearbeitungsstau führt. Im Jahr 2023 wurden weltweit 5,6 Millionen neue Asylanträge gestellt. gewählt, jedoch nur 1,4 Millionen Entscheidungen getroffen, was die Kluft zwischen Anträgen und Entscheidungen weiter vergrößert.
Also ich habe bewusst jetzt als eines der Themen, und man könnte natürlich immer tausend Maßnahmen, aber wir sollten uns ja auf drei konzentrieren.
Ne? Das ist schon schwer.
Also der Vorschlag war, ein 50-Milliarden-Paket aufzusetzen für Bürokratieabbau, Integration und all diese ganzen Themen, meinetwegen auch für die Beschleunigung der Asylantragsbearbeitung. Und ich habe die 50 Milliarden jetzt ehrlicherweise nicht gewählt, weil ich genau ausgerechnet habe, dass man genau das braucht. Und
das
dann
hatte
alles
ich jetzt aber gehofft, ja.
Sondern weil ich damit auch noch auf einen anderen Aspekt hinweisen wollte. Es gibt nämlich eine Studie, die allein für Deutschland festgestellt hat, dass der Arbeitskräftemangel gerade zu einem Defizit von, ich glaube, 49,7 Milliarden Euro im Jahr führt, die man eigentlich haben könnte als Gesellschaft, aber nicht hat, weil man eben offene Arbeitsstellen hat. Und damit merkt man vielleicht so ein bisschen, dass das Investment, was man in Integration, Arbeitsmarktintegration, in Sprachkurse, aber eben auch in die Kitas, die Schulbildung, in das Gesundheitssystem stecken könnte und vielleicht auch eben in sozialen Wohnungsbau, dass dieses Geld am Ende ganz gut angelegt ist. Zum einen, weil es die Gesellschaft befrieden könnte, also dass man eben besonders die nicht so einen großen Geldbeutel hat, dann nicht sich gegenseitig irgendwie in Schlangen vor irgendwelchen Wohnungscastings sich wieder treffen und wissen, von den 50 Leuten, die hier anstehen, kriegt nur eine Person maximal die Wohnung. Also da eine gesellschaftliche Befriedung zu erzeugen, aber eben auch zu schauen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass Menschen, die hier hinfliehen, die ja zu großen Teilen eben auch schutzbedürftig sind, eben nicht 40 Wochen auf einen Sprachkurs warten müssen, sondern schnell Teil der Gesellschaft werden können. Also die Idee, dass man jetzt die Zahl der Geflüchteten in Deutschland und Europa massiv dadurch senkt, dass man jetzt eine Abschiebeoffensive macht, ist einfach unabhängig davon, wie man es bewertet, vollkommen unrealistisch. Die Hauptlösung dafür, weniger Geflüchtete zu haben, ist dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr die Geflüchteten sind, sondern Teil der Gesellschaft werden können.
Was mich jetzt gerade wundert, weil Sie es gesagt haben, Sie sprachen jetzt auch vom Wohnungsbau etc. Sie haben ja eigentlich dieses 50-Milliarden-Paket für Integration, Digitalisierung und Bürokratieabbau bei der Migrationspolitik gefordert. Oder geht es da jetzt wirklich um den kompletten Haushalt?
Genau, also man könnte jetzt auch mit diesen 50 Milliarden nicht alle Probleme lösen. Ich glaube, es gibt allein bei Schulen Sanierungsrückstau von 50 Milliarden Euro. Man müsste also eigentlich viel mehr Geld ausgeben. Und das aber natürlich gestreckt über einzelne Jahre. Es geht mir, glaube ich, gar nicht so grundsätzlich um den Betrag, sondern dass wir falsch über Schulden reden. Ich habe auch bewusst ein Zitat von Walter Scheel am Anfang genannt, weil Walter Scheel eigentlich derjenige war, der die FDP geöffnet hat für soziale Ideen, aber auch für ökologische Ideen, und wollte nochmal einbringen, dass es auch diese Leute in der FDP gab und auch gibt. Ich würde mich freuen, wenn man da
an die FDP
ein bisschen mehr zusammenkommt, auch in der Ampelpolitik. Und wenn man über Schulden redet zum Beispiel, sich klar macht, dass es nicht nur um die Frage von Schulden für die kommenden Generationen geht, was die Staatsverschuldung angeht, sondern auch um die Schulden, die man zum Beispiel dadurch macht, dass man gerade nicht ordentlich investiert. Also wenn eine Person 40 Wochen auf einen Sprachkurs arbeitet, dann ist das eine Person, die 40 Wochen lang durchfinanziert wird vom Staat, werden muss und gar keinen Zugang zur Gesellschaft hat. Wenn man über Bürokratieabbau redet, dann frage ich mich, wie wir in der Ampel in der Situation landen können, wo Liberale mitregieren, aber wir immer noch Arbeitsverbote haben. Also es ist ja völlig absurd, dass man auch liberalen Idee etwas dagegen hat, wenn ein Arbeitgeber eine Arbeitnehmerin findet, und ist mir eigentlich ehrlicherweise ein bisschen egal, welche Sprache die miteinander sprechen, aber wenn die gemeinsam einen Arbeitsvertrag schließen wollen und dann jemand Steuern zahlt und nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen ist, dann soll das doch bitte funktionieren. Und da könnte man durch auch Digitalisierung, Bürokratieabbau, aber eben auch durch Investments, dass man sich Wohnungen an bestimmten Orten wieder besser leisten kann, dafür sorgen, dass es eben ja alles viel besser funktioniert. Und ich glaube, wir verwechseln da oft die vorhandenen Integrationsprobleme mit Fragen von Asylpolitik an den europäischen Außengrenzen.
Es ist aber nur so, dass natürlich trotzdem hier in der Bevölkerung, in Deutschland, in ganz Europa, die Menschen migrationsskeptischer geworden sind. Über 50% machen sich große Sorgen, dass fremde Menschen nach Deutschland kommen, und über 60% haben Angst vor dem starken Einfluss des Islams. Das haben wir auch von Infratest aus diesem Jahr. Ich meine, Sie sagen natürlich, man soll mehr integrieren. Wie können Sie denn dann diese Menschen zum Beispiel beruhigen, wenn man so will? Also ich meine, man kann ja natürlich sagen, wir wollen alle integrieren, das ist schön und gut. Aber ich meine, man sieht dann sowas wie Mannheim und solche Geschichten. Es gibt natürlich auch von anderer Seite, also ich will das jetzt gar nicht so, aber Sie wissen ja, ich muss mich immer auf die Gegenseite stellen. Aber
müssen Sie nicht.
Naja, ich möchte natürlich auch etwas aus Ihnen rauskitzeln, aber wie wollen Sie denn dann diese Menschen beruhigen, wenn diese Sorge immer größer wird? Das ist natürlich auch ein fruchtbarer Boden für Populisten. Und wenn Sie dann natürlich dann, sag ich mal, so mit Milliardenpaket kommen, ich möchte jetzt mehr Menschen integrieren, ich möchte eine Migrationspolitik reformieren, das wird ja wahrscheinlich nicht gut ankommen.
Es gibt eine Umfrage vom Eurobarometer, die haben sich in allen EU-Ländern angeschaut, wie ist da gerade die Stimmung aus dem letzten Oktober, und da haben für Deutschland zum Beispiel 44% der Menschen gesagt, dass sie Migration als eines der beiden größten Probleme der Gesellschaft in Deutschland gerade sehen. Wenn man sie dann aber nochmal fragt, und für dich persönlich, welche beiden Themen sind für dich persönlich das größte Problem? Und dann sagen nur noch 8% der Leute, dass Migration dazu gehört. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen diesen 8% und 44%, also 36% Unterschied. Und diese Diskrepanz kommt auch durch die Diskussion, die wir führen. Also man kann in Studien sehr leicht feststellen, dass dort, wo wenig Kontakt zum Beispiel mit Musliminnen und Muslimen im Alltag besteht, dass dort die Vorurteile größer sind. Und das soll nicht heißen, dass es nicht Probleme gibt. Also es ist zum Beispiel einfach ein Problem, wenn es auch in Berlin zum Beispiel Segregation gibt und an manchen Schulen nur Menschen muslimischen Glaubens sind und alle anderen ihre Kinder irgendwo anders hinschicken wollen oder so. Und das meine ich jetzt nicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern mit muslimischem Glauben, aber es trägt eben nicht zu einer pluralen Gesellschaft bei, wenn man so segregierte Situationen hat, in denen dann manche Menschen in Schulen sind, wo sie auf dem Schulhof einfach nur eine Perspektive auf bestimmte Dinge hören, beispielsweise auf den Nahostkonflikt. Also da kann man ihnen dann gar nicht vorwerfen, dass sie irgendwann falsch abgebogen sind politisch, sondern sie hatten nie irgendwie eine Kreuzung in der Diskussion.
Also Sie wollen natürlich sagen, das soll nicht so eine Art Ghettoisierung vielleicht auch geben.
Wenn man das ist jetzt auch so kein kann, Ghetto in einem Gymnasium in der Sonnenallee, wo ich letztens war. Ja. Das ist jetzt kein Ghetto. Man kann sich mit den Leuten schon normal unterhalten. Ich glaube nur, dass der Austausch in der Gesellschaft an ähnlichen Themen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, dass der sehr fruchtbar sein kann, um auch eine gemeinsame Grundlage für die Gesellschaft zu schaffen. Und da kann man, glaube ich, nicht einfach eine Maßnahme beschließen und sagen, wir beruhigen jetzt mal die Leute, die wütend sind, die sich nicht mitgenommen fühlen, die denken, die Parteien, die kommen hier nie vorbei in meinem Dorf, und alle 5 Jahre plakatieren die hier dann wieder die Gegend zu mit ihren einfachen Antworten. Aber die sagen immer, trau nicht den einfachen Antworten, kommen dann rum und schreiben auf ihre Plakate, weiß nicht, Sicherheit, Freiheit, Wohlstand, Frieden. Und das ist ja auch eine Form des Populismus. Und ich glaube, da muss man sich irgendwie ein bisschen ehrlich machen und in Kontakt mit Leuten treten, dass man auch nicht einfach immer den Leuten erklärt, was ihre Probleme sind und sagt, jetzt beruhige dich mal, ist alles gar nicht so schlimm, sondern dass man irgendwie auch mal ein bisschen zuhört und guckt, was die Leute irgendwie für tatsächlich Probleme haben. Oft ist das dann nicht Migration, wie man an dieser Eurobarometer-Umfrage sieht, aber da muss man eben, glaube ich, auch Vertrauen zurückgewinnen, dass man die Probleme, die dann vor Ort tatsächlich da sind, weil der Bus zu selten fährt, weil es irgendwie keine Kneipe mehr gibt, weil die Kinder nicht mehr im Haus wohnen wollen, sondern alle nach Berlin zum Studieren gehen und dann bunte Haare haben und man findet das alles irgendwie schräg. Aber irgendwie weiß man gar nicht, was man mit seiner Lebensleistung so anfangen soll, wenn man in einem Dorf wohnt, wo kaum noch jemand wohnen will. Und also das sind jetzt Teilfragen, aber ich glaube, da muss man halt viel näher ran und wahrscheinlich auch lernen, zum Beispiel aus grüner Sicht, dass irgendwie nicht alle Leute, die jetzt ihr Kreuz bei der AfD machen, auch im jungen Alter, das jetzt irgendwie als überzeugte Rechtsextreme tun, sondern dass es eben auch viel Protest gegen das Establishment ist, das aus ihrer Sicht sich herausgebildet hat. Also gegen die da oben.
Bleiben wir mal bei dem Label. Das ist ja auch ein großes Problem, was wir ja auch hören, dass vieles eben in dieser Asylpolitik ja Ländersache ist. Da spielt ja der Föderalismus auch rein. Deswegen fordern ja viele, um eine stabile Finanzierung zu schaffen, dass die Migrationspolitik im Grundgesetz als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern etabliert wird, damit eben dieses, man kann es also vielleicht so sagen, Zuständigkeitsbingo zwischen Bund und Ländern in Finanzfragen, damit das aufhört, weil da wird sich ja auch immer hin und her geschoben. Der eine hat irgendwie, ich weiß nicht, braucht so und so viel Geld, oder der andere hat die Probleme, und ja, aber wenn die jetzt zu uns kommen, nee, wollen wir nicht. Also, dass man sich auch die Menschen vielleicht so ein bisschen hin und her schiebt. Also, ich meine, wie soll man denn das zum Beispiel lösen? Also, bringt da auch dieses 50-Milliarden-Paket etwas?
Ja, das würde ich natürlich, wenn ich dann die absolute Mehrheit habe, schnell ändern. Also ich glaube schon, dass es...
Föderalismus abschaffen?
In dem Bereich glaube ich, dass viele landesspezifische Regelungen nicht so viel Sinn machen. Also wenn an einer Stelle in einem Landkreis eine Bezahlkarte so umgesetzt wird und man dann dort eine Bargeldobergrenze hat, im Nachbarlagenkreis aber nicht, dann ist es ja logisch, dass es einen Verdrängungseffekt dann von der einen Kommune in die andere gibt, weil man natürlich keine Lust auf diese Bargeldobergrenze hat. Und dann sagt die eine Kommune, guckt mal, wir sind erfolgreich, endlich kommt niemand mehr hier hin, weil wir haben jetzt eine Regelung geschaffen. Aber man verschiebt damit eigentlich nur das Problem. Und dann anderen Stellen ist es zum Beispiel so, ich habe mit einer Zuständigen in Bochum diese Woche geredet, die für Einbürgerung zuständig ist, und ich will nicht zu detailliert werden, aber die haben es zum Beispiel geschafft, dass man dort viel kürzer auf einen Einbürgerungsantrag warten muss als in anderen Städten in NRW. Und das führt dazu, dass dann mehr Leute nach Bochum kommen, sich dorthin melden und die jetzt wieder viel mehr Anträge haben, weil man weiß, dort geht es schneller. Und ich glaube, dieser ganze Flickenteppich, das ist teilweise total von den einzelnen Ausländerbehörden abhängt, wie viele Erfolgschancen man auch im Asylantrag hat und so weiter. Das macht alles sehr viel komplizierter, und ich glaube, da könnte man mit einer Vereinheitlichung auch viel Ressourcen und Energie sparen und dann sich auch auf die zentralen Probleme konzentrieren, die man gemeinschaftlich lösen muss und nicht nur die Probleme von A nach B verschieben.
Ja, zum Thema Bezahlkarte, da haben wir jetzt ja auch gerade schon drüber gesprochen, aber Sie haben ja auch dazu was gesagt, gibt es natürlich auch jetzt ein paar Neuerungen, dass künftig maximal 50 Euro die Geflüchteten in bar erhalten sollen. Das überhaupt diese ganze Thema Bezahlkarte soll natürlich auch dazu führen, dass der Verwaltungsaufwand minimiert wird. Das ist natürlich die Frage, Sie lachen schon, das ist wahrscheinlich nicht so in Ihrem Sinne. Aber die Erfahrung in Frankreich zeigt natürlich eine erhebliche Entlastung in der Verwaltung sowie auch eine deutliche Reduktion der Kosten. Also ich meine, wenn ich das jetzt nochmal kurz nachschaue, umgerechnet auf 100.000 Asylsuchende spart sich die Behörde also 300.000 Arbeitsstunden, was vereinfacht gesagt ungefähr 165 Vollzeitstellen entspricht. Also ich meine, das ist doch eine Entlastung, oder nicht?
Und kommt drauf an, wie man das umsetzt. Also in Hannover beispielsweise gibt es schon länger so eine Art Bezahlkarte, wo man einfach Verwaltungsprozesse digitalisiert und dann sagt, also ihr bekommt eine Karte und da wird das Geld aufgeladen und es gibt keine Bar-Abhebung mehr, wo man dann in die Behörde kommt und dann irgendwie das Geld bekommt Anfang des Monats. Und das hat tatsächlich zur Entlastung geführt in Hannover. Ist auch gut, die Leute können dann frei wie mit einer Girokarte über das Geld bestimmen. Und das, was jetzt aber die Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt hat oder umsetzen will, sie können es ja gar nicht selber entscheiden, tun immer so, das sagt er, Belit Öne, der Bürgermeister von Hannover, wird vermutlich dazu führen, dass er 20 neue Stellen einrichten muss und dann viel mehr Arbeitsstunden da sind, weil es eben gar nicht um Entbürokratisierung bei der Bezahlkarte, so wie sie jetzt angedacht ist, geht, sondern es geht ja um Abschreckung. Man hat behauptet, die Sozialleistungen, die Rücküberweisung ins Heimatland etc., das führt alles dazu, dass die Leute nach Deutschland kommen, und das will man nicht mehr. Und deswegen will man jetzt abschrecken, indem man eben den Zugang zu Sozialleistungen erschwert, und das heißt im Wesentlichen dann mehr und nicht weniger Bürokratie.
Aber woher kommt denn dann dieses Gefühl, oder gibt es da Studien, dass es ja scheinbar, ich meine, irgendwo muss es ja herkommen, dass alle sagen, wir wollen die Menschen abschrecken, weil scheinbar ja ganz viele das Geld nicht hier behalten, sondern ins Ausland schicken oder zu ihren Familien oder was auch immer.
Ja, es ist leicht, so Neiddebatten zu befeuern. Wenn man aber die Bundesregierung fragt, haben sie Erkenntnisse, dass Menschen hier wegen der Sozialleistung herkommen oder dass zum Beispiel aus Sozialleistung viel in die Heimatländer überwiesen wird, dann hat die Bundesregierung dazu keine Erkenntnisse, und es gibt auch keine Studien, die das belegen. Man kann natürlich sagen, und da will ich es mir jetzt auch nicht zu einfach machen, also natürlich wird man immer für irgendwelche Zeitungsartikel dann Leute finden, die Sozialleistungen ausnutzen, die nicht arbeiten wollen, die extra hier hinkommen, weil es hier mehr Geld gibt. Aber in der Migrationsforschung ist ziemlich klar, dass Rücküberweisungen erst im wesentlichen Maße stattfinden, wenn die Menschen in Arbeit sind. Und das ist auch gut, sehr zielgerichtete Entwicklungszusammenarbeit. Was soll man auch dagegen haben, wenn Menschen da ihre Familien im Heimatland unterstützen, damit, weiß ich nicht, die kleine Schwester zur Schule gehen kann, dass eher Fluchtursachenbekämpfung führt, also vielleicht zu weniger Flucht nach Europa. Auf der anderen Seite ist die Frage der Sozialleistung als Pull-Faktor völlig überbewertet. Das ist nicht einfach wissenschaftlich nachweisbar, dass irgendwie Sozialleistungen den Zielort in Europa massiv beeinflussen, sondern es ist vor allem die Frage, gibt es Communities vor Ort, ist man sprachlich leicht angebunden, und ja, also solche Fragen sind viel relevanter.
Mhm. Vielleicht jetzt, um dieses Thema abzuschließen, was ich mich zuletzt noch frage, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie sind ehemaliger Seenotretter, Sie hätten ja uns zu dem Thema Migration im Grunde alles mitbringen können an Forderungen: Verbot von Pushbacks, Verbesserung der Zustände in Flüchtlingslagern, Entkriminalisierung von privater Seenotrettung. Sie bringen uns aber ein Geldpaket für den Bürokratieabbau mit. Ist das jetzt wirklich die wichtigste Reform, die getroffen werden muss, um die aktuellen Herausforderungen in der Migrationspolitik zu lösen?
Ja, und zwar, weil wir inzwischen in der Debatte so populistisch geworden sind und auch Politikerinnen und Politiker aus demokratischen Parteien jedes Problem in der Integration dann zum Beispiel auflösen wollen, indem man sagt, jetzt müssen wir mal an den Außengrenzen gucken, dass dort weniger Leute kommen, und dann werden Maßnahmen vorgeschlagen, die auf den ersten Blick vielleicht dann scheinbar dazu führen, dass man irgendwie human dafür sorgt, dass dort niemand kommt, aber die in der Praxis heißen, dass zum Beispiel Seenotrettung verhindert wird. Und solange wir nur über Migration als Problem reden, über etwas, das zu verhindern gilt, dann auch die Worte immer ändern von, weiß ich nicht, irregulärer Migration zu illegaler Einreise, die es jetzt zu stoppen gilt, wie die Ministerpräsidentenkonferenz sagt, dann verdecken wir eigentlich die zentralen Probleme an den Außengrenzen, wo wir einfach ein massives Massensterben haben, das teilweise auch kommt, weil man eben Seenotrettung kriminalisiert, weil es keine staatliche Seenotrettung gibt. Und Seenotrettung ist da nicht die Antwort auf alle Fragen, aber es ist für mich unabhängig von der Migrationspolitik natürlich eigentlich keine Frage. Wenn jemand in Seenot ist, dann muss man die Person retten. Und das passiert systematisch nicht. Man kann, wenn man aus Libyen ablegt, mit einem Boot bei der italienischen und maltesischen Seenotrettungsleitstelle anrufen, wenn man in Seenot ist. Und sie werden nicht so schnell ein Boot schicken. Wenn man jetzt, weiß nicht, selbst hier mal eine Segeltour macht in Seenot ist, würden sie das sofort schicken. Also sie verhindern eigentlich Seenotrettung. Aber ich glaube, die Wurzel des Übels ist, wie wir in Europa über Migration reden und wie schlecht wir damit umgehen, wenn Leute ankommen, wenn sie Asyl bekommen. Also da ist, glaube ich, der Schlüssel nicht nur im Ergebnis dafür zu sorgen, dass wir jetzt Lösungen anbieten, wie zum Beispiel die Seenotrettung, solange das Problembewusstsein in der Bevölkerung ist, dass eigentlich das Hauptproblem ist, dass Menschen überhaupt in Europa ankommen, werden sie sich eher entscheiden zu sagen, ja, Seenotrettung, dann würden ja noch mehr Leute ankommen. Also müssen wir das Problembewusstsein angehen, und das funktioniert vor allem, indem wir Integration, also Einwanderungsgesellschaften, besser gestalten.
Dann kommen wir auch direkt zur zweiten Maßnahme.
Nach der Europawahl fragen sich viele, was passiert jetzt in Brüssel und warum wird so wenig über europäische Themen berichtet? KritikerInnen bemängeln, dass dadurch auch ein Interesse an Europa abnehmen kann. Ein Lösungsansatz wäre die Einrichtung von europäischen Medien, die von allen 27 EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden. Länder und auch sprachübergreifende Fernsehsender wie Dreisat oder Arte existieren bereits, decken jedoch nur einen kleinen Teil der EU ab und berichten nicht umfassend über alle Mitgliedstaaten. Wie kann so etwas in seiner Umsetzung funktionieren?
Ihre zweite Maßnahme ist eine europaweite öffentlich-rechtliche Zeitung für alle Haushalte. Das ist schon sehr interessant. Wie können wir uns das denn vorstellen, und warum brauchen wir sowas?
Ja, ich weiß auch, wahrscheinlich wäre es dann keine Zeitung, wenn ich das entscheiden sollte, sondern auch irgendwie eine App, die dann sehr breit beworben wird. Und natürlich schließen sich da verschiedene Fragen an, und das wäre alles komplizierter einzurichten. Ich stelle nur verschiedene Probleme fest, auch bei der Frage öffentlicher Meinungsbildung. Das eine ist, wenn wir im Europaparlament sitzen, dann haben wir eben Menschen aus 27 Staaten dort. Und die führen teilweise über die gleichen Gesetze völlig unterschiedliche Diskussionen, sodass es gar keine europäische Meinungsbildung gibt und dadurch auch die europäische Demokratie nicht so gut funktioniert. Ein Beispiel ist die europäische Migrationspolitik. Also in Tschechien wurde über dieses Gesetzespaket, das dann beschlossen wurde, Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, ganz anders geredet als in Deutschland. In Tschechien war man geschlossen dagegen, und zwar, weil man gesagt hat, das ist ein Programm der Massenmigration, dadurch kommen viel mehr Leute nach Europa und jetzt sollen wir auch noch selber mehr Leute aufnehmen. In Deutschland hat man das Gegenteil behauptet, also es wird dann Migration begrenzen. Und das sind die gleichen Gesetze, aber man hat völlig entgegengesetzte Diskussionen, von denen übrigens im Ergebnis, glaube ich, keine richtig ist, aber mein Punkt ist, wenn wir es nicht schaffen, in Europa gemeinschaftlich über Themen zu diskutieren, dann entsteht auch zu wenig Druck auf die Politik, um dann gute Lösungen zu finden. Dann gibt es auch zu wenig überhaupt Interesse an europäischer Gesetzgebung. Also es gibt unterschiedliche Zahlen, aber zwischen 50% und 70% der Gesetze, die in Deutschland gemacht werden, entstehen, weil man Europarecht umsetzt. Und das ist viel relevanter, als man in dem Diskurs öffentlich denkt. Habe ich auch im Europawahlkampf wieder gedacht, Mensch, warum reden hier alle über Deutschland, niemand über Europa? Sodass ich glaube, dass das eine Voraussetzung für die europäische Demokratie ist. Das andere, und das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Punkt, ist, wir hatten vor 20, 30 Jahren eine ganz andere Form der Meinungsbildung. Da gab es irgendwie Leitmedien, die haben die Themen so ein bisschen angeboten in der Gesellschaft, und dann wurde auf den verschiedenen Schulhöfen, in den Betrieben, abends in der Kneipe über diese Themen diskutiert. Und jetzt haben wir eine sehr breit gefächerte, zerfaserte Meinungsbildungsstruktur mit vielen Echokammern, wo es sehr viele exklusive Öffentlichkeiten gibt und sich die Gesellschaft vielleicht manchmal auch so ein bisschen verliert. Also wir brauchen eigentlich eine gar nicht gemeinschaftliche Meinung, aber vielleicht gemeinschaftliche Themen, über die man redet, und müssen uns da, glaube ich, auch viel mit Desinformation beschäftigen. Deswegen glaube ich, sozusagen eine Zeitung an alle Haushalte ist jetzt ein Symbol dafür. Lass uns doch mal mehr irgendwie darüber reden, wie können wir Leute gemeinschaftlich informieren und nicht alle in ihren Telegram-Gruppen versumpfen lassen.
Ja, also das heißt, dass man auch hier in Deutschland weiß, was die in Tschechien denken oder in Frankreich oder so, weil sie gerade meinten, dass eben da unterschiedliche Meinungen existieren zu denselben Themen. Da frage ich aber trotzdem nach, weil ich meine, klar, Zeitung wäre natürlich lustig gewesen, weil sie vorher Digitalisierungspaket fordern, aber eine Zeitung wollen. Aber gut, jetzt habe ich verstanden, sie wollen eine App, aber damit würde man ja trotzdem auch vielleicht eine gewisse Gruppe nicht ansprechen, zum Beispiel Menschen, die kein Internet haben, die vielleicht alt sind, oder älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut mit dem Handy klarkommen, mit dem Internet. Wie wollen sie die denn dann erreichen? Da bräuchte es doch noch eine Zeitung, oder nicht?
Dann nehme ich einfach die Zeitung. Also ich glaube, wenn wir uns nochmal die großen Debatten der letzten Jahre vergegenwärtigen, dann ist eine Zeitung gar keine extrem doofe Idee. Und ich meine es jetzt wirklich nicht so als Staatsfunk, aber jetzt ein anderes Thema, wenn man in der Pandemie 2-3 Mal zumindest von der Bundesregierung mal einen Brief bekommen hätte, wo drin steht, warum gerade welche Maßnahmen gelten, was die sich dabei überlegt haben, wo die unsicher sind, dann hätte man die an alle Haushalte in Deutschland schicken können und dann hätte man vielleicht mal ein bisschen dazu beigetragen, dass nicht andere Leute entscheiden, was die Bundesregierung will und dass sie eigentlich die Demokratie abschaffen möchte und so, sondern zumindest hätte man die Option geboten, dass Leute aktiv informiert werden, und man hat sich dann aber entschieden, es ist auch gut, wenn man in der Tagesschau mal was sagt dazu, ja, aber es ist eben auch so, dass die Tagesschau nicht von allen gesehen wird. Wenn man an alle Haushalte mal einen Brief schickt, ist es vielleicht anders, und deswegen glaube ich, dass es so eine Mischung wird. In der Tat haben viele Leute gar keine Lust, online die ganze Zeit irgendwas zu lesen, sondern auch gerne Zeitung in der Hand, und andere andersrum.
Ja, gut, das heißt, dass die Angebote dann zu den Menschen kommen, ist dann, also so wie ich sie verstanden habe, dann wahrscheinlich besser. Aber trotzdem, wer ist dann Chefredakteur? Wer zahlt das? In welcher Sprache soll dann Zeitung oder App veröffentlicht werden? Ich meine, wir haben ja nun mal 27 Mitgliedstaaten. Oder soll das dann irgendwie angepasst werden? Quasi bei einer App ist es natürlich einfacher zu sagen, wir haben verschiedene Sprachen. Aber jetzt, das sind jetzt so die grundlegenden Fragen, ne? Wie wollen Sie das dann? Oder ist das dann wirklich einfach, wir machen erstmal eine App für alle in allen 27 Sprachen und packen da alle Informationen rein, die wir gerade hier im EU-Parlament beschlossen haben?
Ja gut, dann ist vielleicht nicht jeder Text ein Pulitzer-Preis verdächtig, aber man kann ja leicht Texte übersetzen, auch mit KI. Also es ist ja auch unser Alltag im Europaparlament, dass ich irgendwie mir Texte auf Italienisch durchlese, obwohl ich das nicht verstehe, und die halt mit irgendwie einer KI, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, aber irgendwie übersetze. Also das funktioniert, glaube ich, schon. Und da kann man ja Ressourcen auch reinstecken. Ich merke einfach, wenn ich jetzt mal mir italienische Zeitung übersetzen lasse, dass es da ganz andere Perspektiven drauf gibt, die auch ja nicht immer falsch sind oder so, sondern im Gegenteil, man lernt ja auch viel darüber, dass man mal andere Perspektiven hat. Und da wäre natürlich ein erster Schritt, für den ich vermutlich gar keine absolute Mehrheit brauche, dass man auch länderübergreifende Rechercheteams hat. Das ist ja auch bei vielen Themen so, dass man eigentlich sich wünschen würde, dass der Journalismus da mehr Ressourcen hat, um mal bei einem Thema richtig dran zu sein. Da macht es vielleicht wenig Sinn, wenn in Spanien, Italien, noch in Großbritannien und so weiter dann irgendwie 4 Teams daran sitzen und alle kommen nicht sonderlich weit, sondern kann man sich auch zusammensetzen, danach das Ergebnis übersetzen und gemeinschaftlich gleichzeitig veröffentlichen. Also da kann man ja auch Ressourcen sparen. Und wer dann Chefredakteurin ist oder Chefredakteur, also entgegen einiger Schreihälse, haben wir ja mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eigentlich ein System geschaffen, was Presse- und Medienfreiheit garantiert, unterschiedliche Perspektiven abbildet und auch in der Bevölkerung breites Vertrauen genießt. In einigen gesellschaftlichen Gruppen nicht so, aber in der Breite würden sich viele Parteien freuen, wenn sie so viel Vertrauen hätten wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da könnte man ja ansetzen, und braucht dann natürlich ein Konzept, das nicht politisch vereinnahmt wird, aber das kriegt man, glaube ich, schon hin.
Das ist natürlich einfach, ne? Wie löst man das auch rechtlich? Weil die Pressefreiheit laut Reporter ohne Grenzen in Europa hat ja in den letzten Jahren ziemlich gelitten. Also wenn wir einfach nur nach Ungarn schauen, Slowakei und der Türkei, wenn wir die mit einrechnen, unter Viktor Orban in Ungarn sind JournalistInnen, werden ständig unter Druck gesetzt, Einschränkungen, Überwachung, und eben auch anderen europäischen Ländern werden JournalistInnen zensiert, bedroht, angegriffen oder inhaftiert, wie in der Türkei zum Beispiel. Also ich meine, Sie sagen jetzt ja Spanien, Großbritannien, aber das ist ja dann auch wieder vielleicht Bubble-Denken. Also ich meine, wie wollen Sie dann auch so ein bisschen diversere Meinungen einbeziehen, beispielsweise aus Ungarn oder aus der Türkei oder Slowakei.
Ja, ehrlicherweise kein Problem. Die meisten ehrlichen Journalisten in Ungarn sind gerade arbeitslos. Da kann man sie dann einstellen. Also ich hab,
Und die würden ja dann vielleicht in Ungarn wieder Probleme bekommen, wenn sie dann öffentlich oder wenn sie überhaupt arbeiten, meinen Sie nicht?
Nun gut, aber wenn man beschließt, dass jetzt ein bestimmtes Angebot breit zugänglich, gut beworben, vielleicht sogar mit einer Zeitung, dann vielleicht keine Tageszeitung, aber sagen wir viermal im Monat oder so, dann auch an die Haushalte in Ungarn geschickt wird, dann hätte man doch auch etwas für die Pressefreiheit getan, weil man eben nicht nur den dann ungarischen Staatsfunk sehen würde.
Aber würde das dann nicht Herr Orban dann irgendwie blockieren vielleicht? Weil er das nicht möchte, weil das vielleicht eben, ja, EU-Parlament und die beeinflussen hier meine Bevölkerung, meine WählerInnen.
Genau, er würde natürlich weiterhin versuchen, die Pressefreiheit einzuschränken. In Griechenland haben wir da zum Beispiel auch große Probleme. Also Griechenland ist sehr abgerutscht beim Ranking der Pressefreiheit, auch hinter einigen Diktaturen inzwischen. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein Grund, das nicht anzugehen, dass man Angst hat, dass Viktor Orban eventuell dann irgendwie durch die Gegend rennt und versucht, die Briefkästen zu leeren, weil jetzt ihm nicht passt, was da drin steht. Aber also ich glaube, dass man so einen Beitrag leisten könnte, auch europäische Debatten zu führen, aber eben auch Informationen zugänglich zu machen, die in manchen, in der Tat, europäischen Ländern gar nicht mehr zugänglich sind, wo man also auch in Italien ja gerade merkt, wie sich dann so Dinge in die falsche Richtung entwickeln, wenn zum Beispiel die Regierungsparteien dann mehr Sendezeit haben sollen und irgendwie alle Chefredakteure ausgetauscht werden und durch regierungsnahe Leute ersetzt werden und so. Also da könnte man vermutlich im europäischen Zusammenhang einfacher für Pressefreiheit sorgen. Und das ist immer das Grundproblem, dass die Rechten in Italien oder Ungarn ja nicht sagen, ach Mist, ich bin gegen Pressefreiheit, sondern sie behaupten ja einfach, dass alle anderen sozusagen nicht Pressefreiheit wollen, sondern linksideologische Presse oder was auch immer machen. Und da müsste man eben schon schauen, dass man dann ein ziemlich stabiles System hat, was dann auch funktioniert und eben nicht so politisch jetzt irgendwie bestimmten Parteien besonders zusagt. Also ich glaube, man würde das gut hinbekommen, sollte es relativ schnell machen, weil uns einfach die Debatten sonst entgleiten und wir ja merken, wie viel Desinformation auch auf die Meinungsbildung Einfluss hat, was für unsinnige Gerüchte auch in die Welt gesetzt werden. Das ist nicht nur so, dass es irgendwie Medien in Europa sind, sondern dass auch ganz klare Interessen zum Beispiel von Russland mit Desinformationskampagnen dann dazu genutzt werden, Demokratien in Europa zu stabilisieren. Und eine plurale Medienlandschaft ist da eben schon eine der Lösungen, die man braucht, um Demokratie, also Meinungsbildung in Demokratien dann auch zu erhalten.
Vielleicht ganz kurz, haben Sie da auch noch eine Mehrheit oder haben Sie da noch mehr Kolleginnen, die Ihnen das, also die dafür wären? Oder sind Sie da der Einzige im
EU-Parlament? Nein, also wir gemeinschaftlich, jetzt war gerade ein Empfang nach der Wahl beim deutschen Botschafter, wo ich mich auch mit CDU und FDP-Kollegen unterhalten habe und wir waren alle gemeinsam so gar nicht ratlos, aber so ein bisschen genervt davon, wie auch Europawahlkampf in Deutschland stattfindet. Ehrlicherweise auch einfach ein bisschen komisch, man könnte auch sagen populistisch, wenn dann Leute auf Plakaten plakatiert werden, die gar nicht bei Wahlen antreten, sondern eigentlich Bundespolitik
Olaf
machen.
Olaf Scholz,
Annalena Baerbock, Robert Habeck, Friedrich Merz. Also ich will das jetzt gar nicht so speziell sagen, aber ich glaube, ich sage das jetzt bewusst auch, dass es nicht nur die anderen Parteien sind, sondern dass wir halt gemeinschaftlich mal überlegen müssen, also wenn uns Europa so wichtig ist, warum sollte man denn dann nicht auch mehr darüber reden? Und das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Die Gesetzgebungsprozesse sind ein bisschen kompliziert. Man muss gucken, wie kann man sie erstmal verstehen? Was passiert da eigentlich? Braucht Ressourcen auch in den Medienanstalten, um dann auch ordentlich berichten zu können und diese Komplexität, die dort passiert, so zu reduzieren, dass es Leute auch interessiert. Und dann interessiert die Leute das vielleicht nicht beim ersten Lesen, sondern irgendwie muss man sie ja auch heranführen an solche Themen. Und da fließen viel zu wenig Ressourcen rein.
Kommen wir von Informationen für die Bevölkerung zu mehr Partizipation der Menschen. Zunächst zur dritten Maßnahme.
Viele Bürger und Bürgerinnen fühlen sich heutzutage von der Politik entfremdet und haben das Gefühl, in Berlin wird eh alles alleine entschieden. Die Einrichtung von Bürgerräten soll das ändern und eine Möglichkeit zur politischen Teilhabe bieten. Bürgerräte sind Versammlungen von zufällig ausgewählten BürgerInnen, die gemeinsam Themen diskutieren und konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik erarbeiten. Auf regionaler Ebene werden Bürgerräte bereits eingesetzt und 2023 wurde der erste Bürgerrat vom Bundestag eingeführt. Allerdings gibt es auch Kritik. Systemfehler können nicht allein durch Bürgerräte behoben werden. Und die Nichtumsetzung der Politik kann zu Frust führen und der Demokratie im schlimmsten Fall schaden. Wie viel direkten Einfluss sollen Bürgerinnen und Bürger also in einer repräsentativen Demokratie haben?
Das ist eine gute Frage, die wir jetzt besprechen. Von vorne. Sie fordern konkret mehr Bürgerräte, die Vorschläge für greifbare Lösungen aktueller und langfristiger Fragen machen. Wir haben es bereits gehört, auf regionaler Ebene gibt es bereits Bürgerräte und der erste auf Bundesebene, der wurde 2023 eingeführt. Sie wollen jetzt einfach nur mehr Bürgerräte.
Ja, ich habe mich jetzt bewusst ein bisschen gefragt, ne, weil wenn ich eine absolute Mehrheit habe, natürlich würde ich wahrscheinlich mehr als drei Maßnahmen machen und unter anderem, aber welche Maßnahmen braucht man eigentlich, um die Voraussetzung wieder zu schaffen, dass wir irgendwie auch in der Gesellschaft sinnvoll zusammenkommen? Und wenn ich dann das Wahlergebnis auch bei der Europawahl anschaue, dann stellt man insbesondere im Osten in Deutschland fest, dass es dort weite Landstriche gibt, also ein Großteil der Landstriche wirklich mehrheitlich den Parteien, die die Geschicke der Bundesrepublik im Nachkriegsdeutschland dann geprägt haben, jetzt die letzten Jahrzehnte, dass man den Parteien das Vertrauen entzieht. Also dort wird es, wenn man jetzt bei den Landtagswahlen so wählt wie bei der Europawahl, Mehrheiten für andere Parteien geben. Und zwar wirklich absolute Mehrheiten, die alle Parteien zusammen, Union, Ampel und so weiter, haben dann nicht mehr die Mehrheit in diesen Parlamenten. Und das kommt ja irgendwo her. Und ich denke, dass man eben dann natürlich jetzt auch Maßnahmen beschließen kann, wo man wieder sagt, also wir haben jetzt die besten Antworten hier für euch, aber das Problem damit nicht angeht, dass viele dieser Entscheidungen als irgendwie abgehobene Elitenentscheidungen wahrgenommen werden, dass sie dann auch gar nicht richtig verstanden werden wollen, sondern dass man grundlegend auch gerade das Gefühl hat, Leute wollen sich, glaube ich, auch oft missverstehen. Leute reden dann lieber darüber, wie der politische Gegner jetzt, weil bei Grünen dann weiß ich nicht, dass wir die ganze Zeit nur darüber reden würden, dass man Fleisch verbietet oder den Genderwahn endlich durchsetzen will oder was auch immer. Und da wird die Meinung über die Parteien, zum Beispiel bei uns Grünen, eben gar nicht so von uns selbst gemacht. Man hat gar keine Zeit zu begründen, warum wir eigentlich was wollen, sondern irgendwie erzählt der politische Gegner einfach so viel Quatsch irgendwie, bis alle denken, die Grünen seien eigentlich irgendwie vollkommen eine Horrorpartei. Und dann kann ich natürlich beschließen zu sagen, ich möchte jetzt aber, dass die Grünen jetzt wieder gut dastehen. Das ist aber gar nicht mein Ansatz. Ich glaube, dass man mit einer evidenzbasierten Politik, und die Bürgerräte sind ja auch nicht, kommen ja nicht zusammen und gucken, wer am lautesten grölt, sondern dann gibt es irgendwie Expertinnenanhörungen, man stellt sich bestimmte Fragen, man guckt, wo kann man wie zusammenkommen und dann macht man Vorschläge und diese Vorschläge können dann von der Politik umgesetzt werden oder nicht, aber man ist schon in einem Rechtfertigungsdruck, warum man diese evidenzbasierte Prozess jetzt irgendwie nicht so richtig umsetzt, und ich glaube, dass es bei vielen kontroversen Fragen einfach eine Möglichkeit wäre, dann wieder eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu haben, sich insgesamt besser zu verstehen und auch Vorschläge für die Politik zu machen, die, wenn man sie umsetzt, dann auch nicht als irgendwie Quatsch von irgendwem da oben gesehen wird, sondern eben als etwas, was vielleicht auch aus der Gemeinschaft kommt. Und das muss ja eigentlich in der Demokratie entstehen, dass man im Prinzip am Ende vielleicht in meiner Utopie sozusagen Bürgerräte wieder auflösen könnte, weil die Leute das Gefühl haben, die Parlamente sind eigentlich unser Bürgerrat.
Okay, aber wenn ich jetzt nochmal an Ihr Zitat denke, es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Das ist ja eigentlich der Sinn der Bürgerräte. Also es werden ja ein Teil unserer Gesellschaft nach ihrer Meinung gefragt und dann mit dem Ziel, dass PolitikerInnen diesen Ansatz dann auch nachverfolgen.
Würde ich so nicht sehen. Also das Problematische an diesem Walter Scheel-Zitat ist eher die Frage, was ist das Richtige? Ja, also er sagt ja, die Aufgabe ist, das Richtige zu tun und es dann populär zu machen. Und das finde ich so ein bisschen ambivalent, weil natürlich kann man nie genau wissen aus der eigenen Perspektive, was das Richtige ist. Alle würden das unterschiedlich deuten, was jetzt gerade richtig wäre. Aber in so einem Bürgerrat würde man ja auch nicht einfach gucken, hey, lass mal eine Umfrage machen zu diesen drei Maßnahmen, sondern man würde sich erstmal die Probleme anschauen. Dann würde man gucken, wie kann man sie vielleicht lösen? Was sind Maßnahmen, die man machen kann? Was sind vielleicht Maßnahmen, die in der öffentlichen Debatte sind, aber gar nicht funktionieren? Und dann kommt man eben zu einer Meinung, was aus der Sicht des Bürgerrats das Richtige ist. Und um das dann populär zu machen, kann man dann gemeinschaftlich gucken, wie man die Gesellschaft überzeugt. Und das ist so, wie ich mir Politik vorstelle. Also nicht nur Umfragen machen und zu gucken, wo stehen die Leute gerade, sondern auch gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten, die man dann populär macht.
Ja gut, Sie sprechen natürlich viel über Lösungen, aber ich meine, es gab ja auch, wie gesagt, schon Bürgerräte und jetzt auch zum Beispiel der vom letzten Jahr, aber gerade die davor wurden ja auch nicht wirklich in unser politisches System klar definiert oder irgendwie eingebracht. Ich meine, ist das wirklich der Lösungsansatz, um jetzt auch zum Beispiel das Vertrauen in die Politik wieder der Menschen wieder zurückzuholen? Ich meine, da gibt es ja jetzt viel Politikverdrossenheit in den letzten Jahren.
Total. Also, und ich glaube auch nicht, also, jetzt, ne, also natürlich verteidige ich meinen Vorschlag. Ich glaube nicht, dass es aber am Ende die einzige Lösung wäre, aber es wäre eben eine, glaube ich, ganz effektive Maßnahme, da viel mehr auch Ressourcen in die Hand zu nehmen, das viel breiter auch auf den unterschiedlichen Ebenen zu nutzen und dann irgendwie dafür zu sorgen, dass es auch sichtbarer wird in der Öffentlichkeit. Was sind eigentlich genau die Vorschläge, auch medial nochmal geschaut wird, was wird bei dem, weiß ich, Bürgerrat zur Ernährung jetzt eigentlich konkret, warum, wie gefordert. Da hatte ich das Gefühl, gab es diese Vorstellung, gab es irgendwie neuen Maßnahmen oder so bei diesem Bürgerrat zur Ernährung auf Bundesebene. Und dann wurde wieder das nächste Thema angegangen. Aber da wäre es dann aus meiner Sicht auch die Aufgabe des Journalismus nochmal zu gucken, warum dauert das mit der Umsetzung so lange? Was wird hier eigentlich umgesetzt? Warum? Ne? Und diese Diskussion irgendwie mehr zu betreiben, das wäre aus meiner Sicht halt sinnvoller, wenn man es in eine geordnetere, breitere Struktur gießt und da guckt, wie man dann auch dranbleibt. Und man muss natürlich aufpassen, nicht jeder Vorschlag aus dem Bürgerrat ist dann wahrscheinlich umsetzbar, aber dass die Politik erstmal in den Rechtfertigungsdruck kommt und sagt, also das können wir aus folgenden Gründen nicht umsetzen, da kann man ja dann auch wieder überzeugen. Ne? Aber ich glaube, oft fehlt einfach der Bezug in der Bevölkerung zu den Entscheidungen, die getroffen werden. Diese Brücke könnte man bauen, indem man das, glaube ich, stärkt.
Gut, weil Sie jetzt auch, das fand ich ganz interessant, gesagt haben, dass die Menschen, die da mitmachen zum Beispiel, ich weiß ja nicht, welche Größe sie dann anstreben. Also die letzten Bürgerräte zum Beispiel in Frankreich, da waren es 150 Personen zum Beispiel vor 3-4 Jahren, die dann ausgelost wurden, dass die dann danach gerade das richtige, ich sag jetzt mal, Parlament dann eigentlich sogar befürworten, weil sie dann eben erst vielleicht merken, oh, das ist ja ein ganz schön langer Prozess, was wir hier mal so brauchen mit den nur 150 Menschen. Weil eigentlich ist ja der Kritikpunkt von der anderen Seite, dass Bürgerräte Parlamente an Bedeutung verlieren können. Sie sagen ja jetzt genau das Gegenteil. Sie glauben oder hoffen vielleicht, dass wenn wir jetzt einen Bürgerrat wieder erschaffen oder einen regelmäßigen, dass Menschen durch ein Gefühl der Partizipation und eben des anstrengenden Erarbeitens von irgendwelchen Forderungen dann merken, es ist schon eine harte Arbeit und jetzt wertschätze ich dann doch das Plenum, sagen wir es mal so, oder die Arbeit der PolitikerInnen, oder?
Total. Und am Ende ist es ja auch so, dass, also ich meine, wir sind ja wirklich auch im Europäischen Parlament oder im Bundestag theoretisch einfach nicht irgendwie die Politiker. Also ich meine, man wird da reingewählt, man hat vorher was anderes gemacht, man macht danach was anderes, man ist ja auch irgendwie Bürgerin und Bürger. Man sieht sich manchmal halt den etwas absurden Anspruch ausgesetzt, dass man irgendwie jetzt jede komplizierte Frage mit einer einfachen Antwort erschlagen kann und so, weil man jetzt ja der Politiker ist. Aber das ist halt nicht realistisch. Am Ende bleibt man ja Bürgerinnen und Bürger und ich habe auch meine Alltagsprobleme und lerne das und kann aber eben nur bestimmte Ausschnitte sehen. Und was ich im Parlament sehe, ist, dass wir ziemlich viel Zeit damit verbringen eigentlich, so soll es, glaube ich, auch sein, Probleme zu verstehen, mit auch Interessenvertretung zu reden. Und das jetzt ja nicht nur irgendwie die, weiß nicht, Ölkonzerne oder so, sondern eben auch Interessenvertretung von bestimmten Regionen und über Menschen und so. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wir versuchen auch eigentlich so Probleme zu verstehen. Es ist aber wahrscheinlich ganz gut, mal eine Arbeitsgruppe einzurichten, die dann nicht aus Berufspolitikern besteht, die noch andere Ansprüche haben, die auch teilweise eben dann bestimmten Zwängen unterliegen, die man jetzt besprechen könnte, aber machen wir es später. So, dass halt diese unbedarfte Meinung, wie funktioniert ein politischer Prozess, wie will ich das durchsetzen, also in alle Richtungen, glaube ich, ganz gut wirken kann, weil ja man das Gefühl hat, dass inzwischen nicht mehr irgendwie 20 Leute auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk mit unserer Meinung, weil sie glauben irgendwie, sie bilden eigentlich die Gesellschaft ab, sondern ich glaube, dass viele Leute zu Hause sitzen und sagen so, ich bin das Volk, meine Meinung ist die, die zählt und da mal Leute zusammenbringen und diskutieren lassen und nicht nur zu sagen, ja, die Politiker da oben, was machen die da immer und was stand heute wieder auf der Titelseite einer großen Boulevardzeitung, das macht mich wütend und jetzt bin ich noch wütender. Also da irgendwie die Leute mal so zusammenbringen und dann Probleme diskutieren, könnte vielleicht auch ein Anreiz für Debatten in Parlamenten sein, dann nicht nur selbst dann so zu hetzen und zu gucken, was gerade populär ist, sondern eben sich wieder auf die Suche nach dem Richtigen zu machen, also den richtigen Antworten.
Also haben Sie so ein bisschen das Gefühl, die da oben sind ein bisschen abgehoben?
Ja.
Okay.
Und zwar nicht im Sinne von, dass die da oben jetzt irgendwie aus bösen Ansprüchen irgendwas machen, aber wir erleben ja auch in so einer gehetzten Gesellschaft oft, dass man, ich würde es als Missverstehen wollen erleben. Also in sozialen Medien kann man irgendwie 5000 Tweets machen und wenn mal einer schief geht, dann wird man total durch den Kakao gezogen. Und wenn man irgendwie ein einstündiges Interview gibt und dann einen Ausschnitt nimmt, wo man ein bisschen flapsig ist und irgendwie locker redet, dann muss man halt aufpassen, dass nicht genau dieser Ausschnitt von irgendwem, weiß ich nicht, Ex-Chefredakteur von einer großen Zeitung in Deutschland oder so, dann genommen wird und bei YouTube durch den Kakao gezogen, weil irgendwie 10.000 Nachrichten bekommen und Shitstorm und dann irgendwie am Ende auch noch weiß nicht, die Zeit drüber berichtet, weil es jetzt so viel Erregung und so weiter. Also was ich sagen will ist, es ist gar nicht nur Abgehobenheit, sondern es ist inzwischen auch in so einer Erregungsgesellschaft, wo es so ja, viel um Polarisierung geht, die aktiv befeuert wird, auch gar nicht so einfach mal irgendwie locker zu reden als Politikerin oder Politiker und mal zu sagen, was man denkt, weil man immer Angst haben muss, wenn man eine Stunde redet und da drei falsche Sätze dabei sind, dass man am Ende irgendwie der Depp der Nation ist.
Das geht mit Bürgerräten besser.
Naja, das ist eine Lösung, glaube ich, mal mehr Menschen auch teilhaben zu lassen an politischer Entscheidungsfindung.
Wie oft wollen Sie das denn machen, dann eigentlich so ein Bürgerrat?
Ja, ich würde mir überlegen, was sind eigentlich gerade aktuelle Fragen, die gelöst werden müssten. Also man könnte beispielsweise auch mutig sein und mal über die Frage von, wie funktioniert eigentlich Integration besser, wie funktioniert Migration besser, wie wollen wir damit umgehen, reden, auch wenn die Meinung in der Bevölkerung da gerade jetzt
was ist mit
Beispiel
Waffen,
mir nicht passt.
Waffenlieferungen an Ukraine beispielsweise ist ja auch ein sehr polarisierendes Thema.
Ja, es ist da.
Oder gibt es Themen, wo Sie sagen, nee?
Naja,
schwierig.
Ich glaube, da sollten wir ein bisschen mutig sein. Also ich glaube, man kann das so, was ich mit abgehoben, die da oben, und ich würde jetzt nicht von die da oben reden und auch nicht sagen, dass alle Leute da irgendwie abgehoben sind, aber es gibt manchmal so die Tendenz, dass man der Bevölkerung gar nicht mehr zutraut, komplexe Fragen irgendwie jetzt auch mit der entsprechenden Vernunft irgendwie zu begutachten. Und das ist, glaube ich, schon gefährlich für die Demokratie, wenn man auch gar nicht versucht, genau zu erklären, was man da macht. Wir erleben im Bundestag zum Beispiel, dass sehr viele Gesetzesverfahren inzwischen in beschleunigten Verfahren durchgebracht werden, wo die Parlamentarier kaum verstehen, was sie da eigentlich machen, weil es so schnell geht und man dann irgendwie am Freitag irgendwas bekommt, am Montag soll man darüber abstimmen. Und das ist alles so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, ja, naja, wir wollen jetzt nicht so viel Zeit da geben, dass jetzt alle diskutieren und vielleicht geht unser Ding da nicht durch, weil dann kommen Leute und wollen dann irgendwie was anderes und so. Und ich glaube, man muss es andersrum denken. Also ich will jetzt nicht Werbung für Amazon machen, aber das, was Jeff Bezos damals sozusagen mutig gemacht hat, ist zu sagen, also die haben ihm halt einen Vogel gezeigt, als er meinte, ja, auf meiner Homepage können alle bewerten über das Produkt, was wir hier verkaufen. Und dann, wenn alle sagen, ist doof, dann ist halt ein doofes Produkt. Und ich sage, hey, das kannst du doch nicht machen, lass uns lieber hier irgendwie sagen, dass das Produkt toll ist und dann kaufen das mehr Leute. Aber der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber sozusagen dieser Grundgedanke, lass uns doch irgendwie mal der Bevölkerung vertrauen, sie mitnehmen, zu gucken, wie kann man gemeinsam Lösungen anbieten, dann auch im Gespräch zu sagen, warum man eigentlich wie denkt. Also auch wir als Grüne, warum wir was wie wollen und dafür den Raum schaffen, würde, glaube ich, eigentlich uns helfen, also mehr zu verstehen, wo gerade bestimmte Leute in bestimmten Teilen der Gesellschaft stehen und würde aber auch vielleicht der Gesellschaft helfen, mehr zu verstehen, warum Politikerinnen und Politiker wie denken und da das gegenseitige Vertrauen wieder zurückzugewinnen und diese Entfremdung aufzuhalten, die da, glaube ich, passiert. Das wäre, glaube ich, ein sehr großes Ziel, was ich dann mit einer absoluten Mehrheit vielleicht umsetzen würde, selbst wenn ich danach vielleicht dann keine absolute Mehrheit hätte, aber zumindest wären die Voraussetzungen geschaffen, dass wir in der Gesellschaft weiter irgendwie demokratisch miteinander diskutieren können.
Trotzdem nochmal die Frage, weil ich meine, das klingt natürlich alles sehr nett, aber ich meine, Bürgerräte sind ja nur beratend tätig, eben weil es nur, also keine Berufspolitiker sind und im Grunde, klar, kann man natürlich dann am Ende was fordern, aber ob das dann eben auch wirklich verfolgt wird, das ist ja das Problem. Ist die Frage, ob natürlich dann die BürgerInnen mit der, also mal angenommen, man würde das jetzt mal 10 Jahre durchziehen, jedes Jahr ein Bürgerrat beispielsweise und es passiert aber eigentlich nichts. Also sozusagen das, was da rauskommt, wird zwar vielleicht in den Bundestag gebracht, aber am Ende sitzt dann da die jeweilige Regierung und sagt so, oh, klingt ja ganz nett, aber eigentlich geht das nur bis hierhin und nicht darüber hinaus. Also ich meine, irgendwann verlieren die Menschen ja dann auch das Vertrauen in diesen Bürgerrat, in dieses Instrumentarium sozusagen. Also wie wollen Sie das denn verhindern?
Naja, das kann ich jetzt nicht verhindern, aber ich glaube schon, wenn man das ordentlich macht, ordentlich darüber berichtet und die Antworten jetzt nicht völliger Quatsch sind und es geht ja jetzt nicht um Volksabstimmung, ne, wo dann am Ende sozusagen einfach eine Entscheidung getroffen wird, sondern es geht darum zu sagen, was ist eigentlich nach einer evidenzbasierten Diskussion hier irgendwie eigentlich so eine Idee, die man mal umsetzen könnte mit den diversen Perspektiven in der Gesellschaft und wenn Parlamente oder Regierungen dann immer sagen, interessiert mich alles gar nicht. Ich glaube, die würden die Rechnung dann bei den Wahlen schon dafür bekommen. Also ich stelle mir das dann so vor, wenn man sagt, scheiß darauf, finde völlig blöd, ja, was die Bevölkerung mir hier alles vorschlägt, ja, dann wird man halt abgewählt und dann machen andere das. Also es bietet ja auch einen Anreiz, irgendwie sich dann damit auseinanderzusetzen und dann Dinge umzusetzen. Oder eben, ne, bei manchen Punkten sagen, Mensch, das funktioniert leider nicht. Da hat der nicht der Experte Quatsch erzählt oder was auch immer, oder ihr hattet da eine andere Meinung, aber es funktioniert aus den und den Gründen nicht. Und dann muss man halt verständlich machen, warum was geht und was wie nicht. Ich habe bei der Migrationspolitik halt einfach das Gefühl, dass wir gerade in die andere Richtung völlig extrem geworden sind, weil wir immer irgendwas versprechen von, weiß ich nicht, wir machen jetzt Grenzkontrollen und dann kommt niemand mehr, obwohl man an jeder Grenzkontrolle Asyl beantragen kann und das gar keinen Einfluss auf die Asylanträge hat. Trotzdem behaupten alle immer, das wäre alles ganz anders, und da würde, glaube ich, das helfen, wenn man sozusagen mal ein bisschen auch eine Diskussion in der Bevölkerung hat und nicht nur so unter sich diskutieren würde.
Herr Marquardt, über die drei Themen, also erstmal vielen Dank, können wir natürlich noch stundenlang weiterreden, wie wir merken.
Gerne.
Wir beenden jetzt erstmal diese Abfolge, aber wir haben noch ein kleines Spiel mitgebracht, denn Sie sind ja doch sehr bekannt für Ihre spitzfindigen, ironischen, aber auch oft sehr ernsten Tweets, die Sie regelmäßig auf Ihrem Ex-Account oder auch anderen sozialen Medien teilen. Und da Sie ja da doch ein ziemlicher Profi sind, würden wir Sie gern einmal heute raten lassen, von welchen deutschen PolitikerInnen diese Tweets stammen. Wären Sie da bereit für?
Na gut.
Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähncheninnenfilet, Spielplätze für Kinder und KinderInnen, wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern?
Puh.
So spontaner Einfall?
Ja.
Was ist so in Ihrem Bauch?
Es ist zu kreativ für Markus Söder, aber...
Meinen Sie, ja?
Also genau, das ist so vom Duktus irgendwie nicht, nicht so in Bayern anzusiedeln, glaube ich. Christoph Ploss oder so?
Nee, Friedrich Merz.
Ach so.
Aber fast. War zumindest die richtige Partei. Winnetou und Old Shatterhand waren Idole ganzer Generationen. Es ist falsch, dass Buchverlage und Sender aus Sorge vor Kritik einzelner Winnetou verbannen. Bei allem Verständnis nimmt das langsam absurde Züge an.
Tja, es ist wirklich sehr schwer. Also ich denke auch, dass das so radikalisierten Konservatismus anzusiedeln ist. Also ich würde auch einen CDU-Politiker nennen. Ja, vielleicht.
Na, fast, die waren schon.
Ja, fast. Tja, sagen Sie es mir doch.
Es war Markus Söder.
Ach so, Mist.
Das ist gemein, ne?
Das beim jetzt ersten Mal. In
Bayern. Okay, dann der dritte. 3-0 und Überzahl nach Platzverweis. Läuft.
Tja.
Der ist noch nicht mal so alt. Dieser Tweet.
Katrin Göring-Eckardt.
Nee, Karl Lauterbach.
Ach so.
Das war zum Deutschlandspiel, zum ersten Deutschlandspiel.
Ja, stimmt. Wo wir 6 Tore geschossen haben, aber 1 in die falsche Richtung.
Sie haben es ja gesehen, scheinbar.
Ja.
Aber nicht den Tweet von Karl Lauterbach, schade. Der nächste. Leute wählen die AfD, weil man hier gar nichts mehr sagen darf, damit die AfD dann diejenigen, die das Falsche sagen, nach Nordafrika deportieren.
Kommt mir recht bekannt vor. Ich habe sowas in die Richtung auch mal getwittert, aber nicht ganz.
Ja.
Ich würde sagen, ich.
Das stimmt.
Ja.
Richtig. Okay. Ich habe das mal.
Ich wusste nicht mehr genau, ob es die Formulierung war, aber ja.
Ja. Okay, der fünfte. Von wegen cool und öko, wie die Grünen uns in den Krieg treiben, wie sie unsere Wirtschaft und die Natur zerstören und wie und warum sie für die heuchlerischste, abgehobenste, inkompetenteste und damit derzeit auch gefährlichste Partei im Bundestag halte.
Gefährlichste Partei im Bundestag. Vielleicht Sarah Wagenknecht?
Das haben Sie richtig. Das ist richtig.
Ja, die gefährlichste Partei ist mir in Erinnerung geblieben. Weil ist ja auch, was er aussagt, aber gut.
Okay, der letzte. Wir unterstützen die friedlichen Proteste aus Landwirtschaft, Transport, Logistik und Handwerk. Deutschland braucht eine starke Industrie und eine stabile Landwirtschaft. Das geht nur mit günstiger Energie. Im Interesse der Bürger fordern wir friedlichen Handel auf dem Kontinent.
Friedlichen Handel?
Wen hatten wir noch nicht?
Cem Özdemir... Robert Habeck, irgendwas in der Richtung.
Spannend.
Nicht?
Nee.
Ganz anders. Friedlichen Handel auf dem Kontinent. Vielleicht Olaf Scholz oder so.
Es war Tino Chrupalla.
Ach je. AfD. Das ist natürlich sehr peinlich. Aber das ist eben so, ne, also sozusagen Schafspelz und Wolf und so. Also ich fand das jetzt, also genau für Olaf Scholz passt es ja. Was war, auch können Sie nochmal das Zitat sagen?
Wir unterstützen die friedlichen Proteste aus Landwirtschaft, Transport, Logistik und Handwerk. Mhm. Deutschland braucht eine starke Industrie und eine stabile Landwirtschaft. Das geht nur mit günstiger Energie. Im Interesse der Bürger fordern wir friedlichen Handel auf dem Kontinent.
Ja, genau. So, ne, also das sagt Tino Chrupalla bewusst ja so oder schreibt er so, damit irgendwie viele Leute sagen, na Mensch, was kann man denn da dagegen haben? Mhm. Aber in der Tat steckt dann meistens was anderes dahinter. Aber ich vermeide Tweets von diesen Leuten zu lesen, deswegen kann ich das dann schwer wiedererkennen.
Das ist alles klar. Ja, vielen Dank für das Spiel. Zum Schluss fragen wir unsere Gäste und Gästinnen immer noch nach einem Song. Stellen wir uns vor, es ist 2025, die Grünen haben sich von ihrem Absturz erholt und machen einen Höhenflug mit ihrem ersten grünen Kanzler oder Kanzlerin. Mit welchem Song würden Sie diesen Sieg feiern?
Tja, ich weiß gar nicht. Also feiern würde ich wahrscheinlich dann sozusagen irgendwie einen DJ organisieren. Wahrscheinlich, also meistens ist auf unseren Partys Claudia Roth DJen. Aber ich finde so als Song würde dann, also vielleicht von Kummer featuring, muss man sich dann überlegen. Aber also der letzte Song von Kummer. Und der hat es gesungen mit Nina Chuba und Fred Raabe, also in zwei Versionen. Und den finde ich eigentlich ganz passend, weil er sozusagen nicht so auf einfache Versprechungen setzt, sondern am Ende irgendwie sagt, dass alles sehr kompliziert ist, aber die Hoffnung nicht ganz aufgibt.
Vielen Dank, Herr Marquardt.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.